Geschützte Grünanlage, Benutzung der Grünanlage auf eigene Gefahr, Hunde sind an der Leine zu führen. Mit steifen Gliedern lässt sie sich auf die Parkbank sinken. Sie lehnt sich zurück und streckt die Beine aus, den Blick westwärts gerichtet. Sie betrachtet die Szenerie wie ein Kunstdruck im Wartezimmer beim Arzt. Der Großteil der Ausgehmeile ist geschafft. Bei Joe Buck im Hostel war heute nicht viel zu holen, aber die Clubs haben sich gelohnt. Die Clubs lohnen sich meistens, besonders der eine mit dem freundlichen Türsteher, der sammelt immer schon mal vor. Auch ein seltsamer Beruf, Türsteher. Wie eine Figur aus einem russischen Roman des 19. Jahrhunderts, der treue Diener, der die Schwelle bewacht. Ingrid mag die Nacht. Nachts sind alle so sehr mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem Rausch und ihrer Balz und ihrer Selbstverwirklichung, dass eine Person mehr am Rand nicht weiter auffällt. Alle wollen sie ins Licht, auf die Bühne, in den Mittelpunkt. Ingrid nicht. Sie bleibt an der Peripherie, im Schatten. Dabei sein, ohne mitmachen zu müssen, Teilhabe, ohne teilzunehmen. Niemand spricht sie an, kaum jemand schaut ihr überhaupt mal ins Gesicht. Ein einziges Mal wurde sie von Jugendlichen verarscht, die im Park mit ihren leeren Flaschen wedelten und sie dann, als Ingrid sich näherte, feixend ins Gebüsch schleuderten. Ganz am Anfang war das, ein paar Wochen nach seiner Beerdigung, als die unaufhörlich auf sie einkrachenden Wände Ingrid abends immer öfter aus der Wohnung trieben. Aber so etwas machen sie im Laden auch. Bleiben draußen stehen, nehmen wahllos Bücher vom Tapeziertisch und werfen sie durch die Gegend. Der ganz normale Stahlbadfun, so alt wie die Erfindung des Teenagers. Die Flaschen verbinden sie mit der Stadt. Hier draußen muss sie nichts darstellen, nichts beweisen und nichts verkaufen. Jede Flasche hat ihren exakten Wert. Es gibt die für 8, die für 15 und die für 25 Cent. Eine klare Sache, kein bisschen abstrakt, da weiß man, was man hat. Automaten feilschen nicht. Es klopft kein Finanzamt an die Tür, um sich seinen Teil abzuzwacken. Was sie hier macht, ist dem Staat völlig egal. Man lässt sie in Ruhe. Es ist gut, unsichtbar zu sein. Morgen Vormittag, wenn sie ihre Beute aus dem Laden geholt, einen Teil der Flaschen auf verschiedene Bioläden und Spätis verteilt hat und zu guter Letzt mit dem Löwenanteil den Automaten beim Rewe blockiert, da wird wieder gestöhnt und mit den Augen gerollt, weil da eine den Betrieb aufhält. Eine, die sich bereichert, die nichts schafft, sondern nur rafft. Dabei arbeitet sie ja nicht nur für sich. Sie arbeitet auch für die Bürger dieser Stadt. Sie ist der Geier, der das Aas wegschafft und den Müll wegräumt. Privater Aufräumdienst, Einsatzgebiet Kreuzberg 36. Sie erfüllt eine gesellschaftliche Funktion. Nicht, dass sie das jemals angestrebt hätte. Ingrid weiß, dass auch sie die Ideologie der Arbeits- und Leistungsgesellschaft verinnerlicht hat. Sie weiß, was mit protestantischer Ethik gemeint ist. Sie hat ihren Max Weber gelesen, Anfang der 80er an der FU, in einem wunderbar ziellosen Bummelstudium, bevor sie einsehen musste, dass die Dinge, die sie interessierten, sie niemals ernähren würden. Und welche Optionen hatte man schon als arbeitslose Soziologin? Taxifahren oder gebrauchte Bücher? Und Ingrid hatte keinen Führerschein. Sie zählt durch, locker anderthalb Kinokarten jetzt. Eigentlich könnte sie aufhören. Andererseits ist auf ihrer Ladefläche noch Platz. Und was soll sie auch zu Hause, wo sie alles nur an ihn erinnert? Sie hat nach seinem Tod nichts in der Wohnung geändert, wird sie in diesem Leben wohl auch nicht mehr tun. Zwei Kinokarten heute, und zwar Überlänge, zur Feier des Tages. Das wäre Rekord. Mach es, gute Frau. Sie schließt die Augen und saugt die Luft ein. Nur noch einmal kurz durchatmen, dann macht sie weiter.
Ja, jetzt habe ich Thorsten Nagelschmidt am Apparat und im April ist sein, glaube ich, vierter Roman rausgekommen mit dem schönen Titel Arbeit im S. Fischer Verlag. Und im Roman Arbeit dreht sich vieles ja um die Arbeitsverhältnisse der verschiedenen Romanfiguren, die sich in Berlin der beinahe unmittelbaren Gegenwart abmühen und damit auch um die sozialen Beziehungen, die durch die Arbeit entstehen und um die Zwänge, die durch die häufig ja doch sehr notdürftige soziale Absicherung der Arbeitenden entstehen. Das ist aus sehr vielen persönlichen Perspektiven erzählt. Wie bist du denn zu den Einblicken in diese ganzen Lebenswelten gekommen und wie schwierig war das vielleicht auch für die Menschen, so eine richtige authentische Sprache zu finden?
Also ich habe sehr viel recherchiert. Ich habe vor allem, also ich habe viel gelesen und war viel unterwegs und habe mir viel angeschaut, so teilnehmende Beobachtungen mäßig. Aber vor allem habe ich mit unfassbar vielen Menschen aus verschiedenen Berufsfeldern gesprochen und halt mit sehr unterschiedlichen Menschen und auch aus jedem dieser von mir porträtierten Berufsfelder. Das sind ja 13 Hauptfiguren im Roman. Da gibt es keine 1:1 Vorlagen, keine echten Personen, die da irgendwie Pate standen, sondern ich habe aus jeder, ja, im weitesten Sinne Berufsgruppe mit mehreren und auch mit sehr unterschiedlichen Leuten halt gesprochen.
Also da war dann, du hast ja so eine Welt beschreiben lassen und die Figuren, die Romanfiguren selber sind dann aber schon quasi Erfindungen in ihrer persönlichen Eigenheiten.
Genau, ich habe natürlich vieles gesammelt, ne, viele Anekdoten, Verhaltensweisen, vielleicht auch Charaktermerkmale, sowas, aber mir dann da selber was draus gebacken und es ging dann halt auch gar nicht immer nur um die reine Information oder so bei diesen Gesprächen, also das natürlich auch, wie eine Sanitäterin ne, Zugang legt und irgendwie vielleicht ein paar Medikamente gibt und so, das wollte ich natürlich schon irgendwie korrekt und adäquat darstellen, aber es ging halt irgendwie wirklich ganz viel, naja, es sind halt sehr unterschiedliche Figuren aus sehr, mit sehr unterschiedlicher Herkunft und auch sozialen Backgrounds und es geht dann halt in dem Buch sehr viel um Duktus und Habitus und das war dann eigentlich so ein Großteil der Recherche, dass man halt eben natürlich, wenn man sozialrealistische Literatur schreibt, wie ich das jetzt im weitesten Sinne mache, natürlich möchte, dass es authentisch rüberkommt, also dass man beim Lesen diese Figuren, dass man die glaubt und dass sie lebendig werden. Und das Interessante ist dann ja, dass diese tatsächliche oder vermeintliche Authentizität oft wirklich nur mit sehr artifiziellen Mitteln hergestellt werden kann. Also ich habe zum Beispiel zwei 16-jährige Neuköllner Jugendliche in dem Buch und also ich lebe auch selbst in Neukölln und ich weiß auch, glaube ich, wie die reden, weil ich es halt den ganzen Tag ständig höre, ob gewollt oder ungewollt. Aber selbst wenn es mir gelungen wäre, das so wirklich genau abzubilden, hätte das in einem Buch ganz schnell auch komisch gewirkt. Also das war zum Beispiel ein Kapitel, wo das einfach nicht geklappt hat, einfach nur den Leuten aufs Maul zu schauen und das dann aufzuschreiben, sondern ich habe denen so eine Kunstsprache dann teilweise in den Mund gelegt. Also so ein bisschen wie bei Clockwork Orange vielleicht von Anthony Burgess, wo sie dann halt, ne, so ein, da ist es ja ans Russische angelehnt, aber wo so eine ganz eigene Sprache erfunden wird. Und bei mir sagen die eben auch ein paar Ausdrücke, die habe ich mir ausgedacht und jetzt ist es immer schön, weil ich da viel drauf angesprochen werde und Leute sagen, echt krass, ja, ich bin so alt, ich weiß gar nicht mehr, dass die Jugendlichen jetzt so reden. Und aber ja, hast du ja wirklich echt gut getroffen. Und dann sage ich, ja, das habe ich mir alles ausgedacht.
Ansonsten müssten ja auch die ganze Zeit Berlinern, oder? Das wäre ja auch fürchterlich.
Ja, wobei bei einer Figur, ich habe es gelassen, bei einer Figur habe ich es aber tatsächlich überlegt, bei dem Taxifahrer Bederitzky, also den höre ich in meinem Kopf schon sehr Berlinern und in zum Beispiel eine große Romanvorlage natürlich auch Berlin-Alexanderplatz von Döblin, da wird ja natürlich auch Berlinert, ne? Also das kann man schon auch in gut machen. Das muss nicht automatisch schlecht sein, glaube ich. Aber ich habe mich dann doch in dem Fall dazu entschieden, das nicht zu machen. Aber es gibt natürlich so in der Sprache Ausdrücke, die halt wirklich nur der Taxifahrer mit seiner Ostberliner Sozialisation benutzt. Und der gleichaltrige Hostelangestellte, der aber aus Ostwestfalen nach Berlin gekommen ist, der benutzt dann halt ganz andere Wörter. Also das macht dann schon auch natürlich irgendwie Spaß beim Schreiben. Also ich schreibe halt gerne Dialoge auch und so. Und das macht dann natürlich schon wirklich Spaß, die Figuren auch eben zum Leben zu erwecken, darüber, wie sie sprechen.
Das ist ganz lustig, weil ich habe heute früh in einer alten Ausgabe des Wasted Paper, das ist so ein Fanzine, wo du auch mitgewirkt hast, rumgeblättert. Da bin ich auf eine Rezension von, vielen Dank, Peter Punk von Klaus N. Frick, glaube ich, war das ein Buch, gestoßen, wo drin kritisiert wurde, dass die Figuren da drin sich irgendwie so komisch unterhalten. Also das ist ja eigentlich genau das Thema. Ich weiß nicht, ob die Rezension von dir kam überhaupt oder ob das von jemand anders verfasst war. Ich finde es ganz lustig, weil mich das dann beim Lesen des Romans auch sehr beschäftigt hat. Wie schafft man das, dass eine Figur eben ja glaubwürdig klingt, aber vielleicht auch nicht so übertrieben halt dann, dass dabei dann schwierige Frage, wie man eine Figur klingen lässt.
Halt. Ja, ich glaube, dass es ja auch wirklich viel mit Klischees zu tun hat oder mit der Angst vor Klischees. Also, dass man in dieser Welt, in der wir leben, die halt so sehr schnell ist und auch gerade mit den sozialen Medien, was irgendwie morgens dann irgendwie der heiße Scheiß ist bei Twitter, da gähnen dann alle mittags nur noch, wenn sie das dann irgendwie, wenn das dann irgendwie aufgegriffen wird. Und so ist es, glaube ich, halt auch mit Klischees, dass alles wird immer sofort zum Klischee. Und deswegen darf man, glaube ich, beim Schreiben keine Angst vor Klischees haben. Man sollte sich natürlich bewusst sein, was das ist, aber man kann da natürlich auch ganz hervorragend mit spielen und auch wenn das irgendwie paradox klingt, aber manchmal bricht man mit Klischees ja auch nur dann, wenn man sie bedient auf eine Art und Weise.
Ja, der Roman ist ja auch schon ein Großstadtroman, ein Berlin-Roman sozusagen, wie vielleicht auch der vor genau ungefähr circa 91 Jahren veröffentlichte Berlin-Alexanderplatz, den du auch schon mal kurz erwähnt hast, jetzt von Alfred Döblin. Der ist ja auch im S. Fischer Verlag erschienen übrigens, 1929, aber hat mich auch ein bisschen an so gegenwärtige Großstadtromane erinnert, die ich auch ganz gerne gelesen habe, wie Vernon Subutex, keine Ahnung, wie man das ausspricht, von Virginie Despont oder ich musste auch an NW oder London, NW von Sadie Smith denken, das London beschreibt aus so einer gegenwärtigen Situation heraus, ganz zu schweigen von so historischen Großstadtromanen wie Ulysses oder Manhattan Transfer, das auch kurz drin vorkommt in so einem Kapitel von Arbeit, hat dich auch so eine Faszination für solche Großstadtentwürfe dazu verleitet, selber zu versuchen, Berlin in der Gegenwart zu beschreiben?
Nein, das sind ja jetzt alles so Giganten, ne? oder Titanen. Da versucht man natürlich erstmal lieber nicht dran zu denken, wenn man sich irgendwie ans Schreiben macht. Aber Manhattan Transfer tatsächlich von John Dos Passos war für mich ein ganz großer Einfluss. Ich habe das vor ein paar Jahren gelesen und fand es, es ist von 1927, glaube ich, oder 25, und fand es wahnsinnig toll, wie da so nebenbei dieses Wachsen und Werden des Molochs New York miterzählt wird. Und es gibt sehr viele Hauptfiguren, die tauchen auf und man denkt bis Seite 100 irgendwie, ja, das ist hier eine der Hauptfiguren und dann stirbt sie auf einmal oder verschwindet und taucht nie wieder auf. Und dieser Umgang damit und auch mit so Sprachfetzen aus der Werbung von damals und sowas, das finde ich halt immer noch sehr zeitgemäß. Es gibt ja auch eine Neuübersetzung, die auch ganz toll ist, von Dirk van Gunsteren. Und Manhattan Transfer spielt ja über 2,5 Jahrzehnte. Und ich habe gedacht, ey, ich werde das ganz ähnlich machen, nur eben verdichtet auf eine Nacht in Berlin, eben auf genau diese 12 Stunden einer Freitagnacht Ende März, wenn die Nacht genauso lang ist wie der Tag. Und habe das auch zuerst ganz ähnlich angelegt, also dass eben chronologisch erzählt wurde. Und erst als ich den Roman schon quasi fertig hatte oder dachte, ihn fertig zu haben, habe ich mich dann entschieden, das alles nochmal aufzubrechen und eben nicht chronologisch zu erzählen, sondern jeder Figur so ihr eigenes Kapitel zu geben, sodass man jetzt zeitlich eigentlich, wenn man von vorn nach hinten liest, ja die ganze Zeit hin und her springt. Aber dadurch sich halt auch bestimmte Verbindungen oder sogar teilweise so Cliffhanger oder sowas ergeben haben, die ich ursprünglich überhaupt nicht intendiert hatte, die aber auf einmal total Sinn für mich gemacht haben.
Ja, die Erzählperspektiven überlappen sich sozusagen da auch ein bisschen, so was auch zu der, ja, eigentlich ganz gut passt, zu dieser wahrgenommenen Geschwindigkeit der Großstadt halt, also weil da sich ja auch quasi die Geschehnisse überlappen und überlagern und die Geschichten werden halt aus der Perspektive von den einzelnen Romanfiguren erzählt, von dem Taxifahrer Biderizki zum Beispiel, der am Beginn auch in einem Park rumsitzt, aus der Sicht von Felix, so einem kleinen Drogendealer in seiner Wohnung, oder von Romanfiguren wie der Fahrradkurierin Marcella oder der Polizistin Christina und ganz vielen anderen. Wie lange hat denn der Schreibprozess an dieser doch sehr vielgestaltigen Beschreibung Berlins gedauert und wie lange hast du dafür recherchiert?
Also ich habe insgesamt ungefähr 3,5 Jahre an dem Buch gearbeitet, aber nicht irgendwie, also es gab auch Phasen, wo ich nicht dran gearbeitet habe, weil in der Zwischenzeit auch noch mein Vorgängerroman erschienen ist, Der Abfall der Herzen, ist 2018 erschienen und dann habe ich da auch viele Lesungen mitgemacht und so. Aber ich hatte schon bevor Abfall der Herzen rauskam, hatte ich schon mit der Arbeit an Arbeit, es hieß damals noch anders, hatte so ein Arbeitstitel. Aber wie oft man jetzt Arbeit sagen muss. Arbeitstitel, auch schon wieder Arbeit drin. Naja, Arbeit war jedenfalls nicht der Arbeitstitel, sondern es hieß Highlife von unten. Das fand ich lustig wegen High und unten und so, aber es war mir dann zu gagmäßig als echter Titel. Auf jeden Fall ist es bei mir nicht so richtig zu trennen. Also ich arbeite nicht so, dass ich erst recherchiere und dann habe ich alles, was ich brauche, und dann setze ich mich hin und schreibe das Ding runter, sondern das geht die ganze Zeit hin und her. Es gibt zwar so Phasen, wo ich ein bisschen mehr recherchiere oder auch mal Phasen, wo ich mich versuche, aufs Schreiben zu konzentrieren, aber eigentlich ist das alles immer so ein, wie sagt man, Work in Progress oder auch so ein ganz großes Trial and Error. Das heißt, ich weiß eigentlich oft nicht richtig, was ich tue, und gehe irgendwie meinem Gefühl oder meiner Intuition nach und muss halt wahnsinnig viel ausprobieren und auch immer wahnsinnig viel verwerfen, um irgendwie ans Ziel zu kommen. Und manchmal macht mich das halt wahnsinnig, weil das natürlich ein enormer Aufwand ist und man manchmal denkt, man könnte viel ökonomischer rangehen, um irgendwie von A nach B zu kommen, zum Beispiel indem man sich vorher hinsetzt und irgendwie was plottet oder so, ne? wie das ja auch viele Menschen, die schreiben, machen, auch viele Menschen, die ich kenne, die schreiben. Aber mein Gehirn funktioniert so irgendwie nicht und ich habe mich da jetzt so ein bisschen mit abgefunden, und außerdem macht mir das halt auch Spaß. Ich gehe halt gerne raus und ich will halt auch was erleben, und wenn ich irgendwas aufgeschrieben habe, also sobald ich irgendwie einen Satz habe, entstehen auch manchmal dann irgendwie dadurch irgendwie 5 neue Probleme, weil mir dieser eine Begriff noch fehlt oder so, und dann muss ich halt wieder los und mich irgendwie darum kümmern, und dadurch habe ich aber, glaube ich, auch, also ich glaube, ich bin ganz gut auf der langen Strecke sozusagen, weil mir genau das halt eben auch Spaß macht, dass es die ganze Zeit irgendwie hin und her geht und abwechslungsreich ist und eben nicht so dieses Klischee oder diese vielleicht auch sehr deutsche Vorstellung von dem Künstlergenie, der da irgendwie sitzt oder das da irgendwo sitzt und sich irgendwie diese ganzen genialen Sachen ausdenkt und dann irgendwann hier, das habe ich alleine gemacht. So funktioniert das natürlich nicht, zumindest bei mir nicht.
Im Roman, da wird auch so eine fiktive Interviewsituation geschildert mit einem guineischen Flüchtling. Unterhält sich da eine eben fiktive Figur wiederum? Ist das vielleicht auch, wie reagieren eigentlich die Leute, wenn ich jetzt mal annehme, dass so Interviews auch die Recherchegrundlage zu deinem Roman sind? Wie reagieren die Menschen auf dieses Ansinnen, dass du eben was über ihr Leben erfahren möchtest? Und eben vielleicht dann sagst, du bist Autor und möchtest was über ihr Leben erfahren?
Also das ist jetzt ganz unterschiedlich. Es gibt einige, die interessieren sich da wahnsinnig für und was passiert denn daraus? Und denen habe ich auch was zu lesen gegeben, als ich was hatte, auch natürlich aus eigenem Interesse, weil ich das alles nochmal abchecken wollte. Also kein Lektor kann sich natürlich in 13 oder 12 oder wie viele es sind, Berufen so gut auskennen. Also habe ich hier noch ein bisschen so als Lektoren missbraucht, dann noch, nachdem ich sie ausgequetscht hatte. Aber klar, es ist natürlich auf eine Art eine Ausbeutungssituation. Ne? Ich komme da an und ich will was von denen, und ich will irgendwie die Storys haben und die Anekdoten haben und die Informationen haben, um dann da was draus zu machen. Und diese Ausbeutungssituation wird eben genau in diesem Kapitel mit dem Geflüchteten auch thematisiert, in dem es da eben darum geht, da sitzt ihm jemand gegenüber, der mir vielleicht nicht ganz unähnlich sein könnte, und irgendwie 50 Euro bezahlt, damit er da diese Geschichte bekommt. Also eine ganz, ganz, ganz klare Situation eigentlich und trotzdem auch eine komplizierte Situation. Und es gibt aber halt auch eben es gab jetzt auch die sich gar nicht so viel weiter dafür interessiert haben, was ich denn eigentlich damit vorhabe, sondern die einfach Lust hatten zu erzählen, weil es gibt ja also Sanitäter, die in Berlin nachts irgendwie 12-Stunden-Schichten fahren, die haben natürlich unfassbar viel zu erzählen, die kennen die Stadt oder zumindest ihren Bezirk auf eine Weise, wie die meisten von uns ihn niemals kennenlernen werden, weil sie in alle Wohnungen und in alle Milieus und in alle Clubs irgendwie reingehen und mit den unterschiedlichsten Menschen und Problemen zu tun haben. Und da waren dann auch einige bei, die einfach gesagt haben so, ey, ich finde es total gut, dass mich mal jemand danach fragt, und zwar auch abseits von so einer reißerischen RTL 2 oder Spiegel TV oder Bildreportage, sondern dass da jemand ist, der sich auch wirklich dafür interessiert und der das halt wirklich wissen will, was da los ist.
Das wohnt dem ja auch immer sozusagen inne. Also auch ich als Radiomoderator frage halt immer mal Leute, was sie denn so machen. Halt, letzte Woche hatte ich so wohnungslose Punks am Bahnhof befragt und das ist natürlich immer sowas, dass man das dann auch halt einerseits da vor den gierigen Augen der Öffentlichkeit ausbreitet, andererseits ist auch so der Anfang vielleicht so eine Art Lobbyarbeit für irgendjemand oder irgendwas genauer zu erklären, dass die Menschen besser verstehen und vielleicht auch damit dann am Ende Vorurteile bekämpft werden oder so. Das ist immer so eine zwiespältige Sache, wahrscheinlich irgendwas ganz genau zu beschreiben. Ja, also die einzelnen Menschen in deinem Roman stehen ja auch oft am Rande des Scheiterns, wie schon manchmal die einzelnen Personen in Muff Potter Songs. Diese Existenzen stehen auf wackeligen Füßen und trotzdem ist das ja auch so eine gelebte Normalität, die man eben in dem Roman Arbeit liest. Läuft da was falsch in so einer wohlhabenden Gesellschaft wie der unsrigen, in der das Leben so brüchig oder so zerbrechlich vonstatten geht?
Ja, das würde ich sagen, kann man so sagen, ist noch natürlich noch relativ freundlich ausgedrückt vielleicht sogar, dass natürlich im Kapitalismus vieles falsch läuft und zwar nicht, weil es da so ein paar Schwächen gibt an so einer Stelle, sondern weil das ganze Prinzip natürlich falsch ist. Und ich finde das nicht auch jetzt in der aktuellen Situation natürlich sehr interessant, also in dieser ganzen Corona-Krise, wie offensichtlich dass es wird, dass es diese sozialen Ungleichheiten gibt und wie unfair das alles ist und dass natürlich auch viele soziale Ungleichheiten noch total verstärkt werden jetzt durch die Krise. Und es ist ja eigentlich wirklich allen klar, es ist unübersehbar, dass es so ist. Und das merkt man dann daran, dass irgendwelchen Rettungsdienst oder Pflegeleuten dann irgendwie abends um 21 Uhr irgendwie vom Balkon aus geklatscht wird und vielleicht hat noch irgendein Politiker die Idee, man könnte denen mal irgendwie 200 Euro Bonus einmalig geben, damit sie sich was Schönes kaufen können. Also so wahnsinnig, also ich empfinde das als wahnsinnig paternalistisch und von oben herab, auch wenn es vielleicht von einigen Menschen gut gemeint ist. Aber das Problem ist natürlich eigentlich ein ganz anderes und viel fundamentaleres.
Also ja, eine gerechtere Gesellschaft wäre wahrscheinlich möglich, aber wahrscheinlich ist sie nicht so sehr gewollt. Ja, auch so in Liedtexten, die du für Muff Potter früher geschrieben hast, gibt es ja schon so ein am Leben scheiterndes Personal. Zum Beispiel habe ich heute früh nochmal die erste Platte angehört, da gibt es das Stück 12 plus Scheiße gleich Minus von der ersten Platte. Zieht sich also so ein Interesse für Menschen, die an den Widersprüchen und Zwängen und der Brutalität auch der Wirklichkeit kaputt gehen, durch dein ganzes Schreiben hin? Also gerade Punktexten wurde ja häufig vorgeworfen, so ein etwas zu einfach gestricktes Bild von der Wirklichkeit zu liefern, das den tatsächlichen Geschehnissen nicht gerecht wird. Also jetzt meine ich so Punkbands wie Slime oder so, also nicht unbedingt Muff Potter. Andererseits steht Punk ja auch so für Zweifel und Verzweiflung. Ist dein Schreiben also vielleicht auch so eine Fortsetzung und Vertiefung von deinen Punk-Aktivitäten mit anderen Mitteln?
Also ich bin ja Slime-Fan, ne? Und ich habe nämlich auch letzte Woche nochmal wieder, nach langer Zeit mal wieder Slime gehört, weil ich eingeladen wurde für so einen Podcast, wo es um Deutschpunk in den 90ern gehen sollte. Und dann fällt mir gerade nur dazu ein, also dass Slime natürlich auch wahnsinnig gute Texte hatten, vor allem später dann auf der Schweineherbstplatte von Slime von 94 ist die, glaube ich, da ist ein Song, der heißt Zweifel. Das ist jetzt interessant, weil du gerade dieses Wort auch benutzt hast, den ich wahnsinnig smart finde und jetzt dann nach langer Zeit mal wieder gehört habe und dachte, ja, das ist ja, das macht, da kann ich immer noch was mit anfangen, ne? Auch wenn ich das jetzt nicht mehr täglich höre oder so. Aber das beantwortet jetzt gar nicht deine Frage, die nämlich nochmal war.
Ob du dich immer noch quasi mit deiner Punk-Vergangenheit jetzt im Einklang befindest, jetzt wo du eben Romane schreibst, ob du immer noch das aus so einer punkigen Haltung heraus vielleicht empfindest oder ob du dich da schon ja zu weit von entfernt hast.
Ja, nee, ich glaube schon, dass es noch immer irgendwie wichtig ist und für immer wichtig bleiben wird für mich, weil es einfach so prägend war. Also ich habe dann irgendwann aufgehört, in so Genregrenzen oder so zu denken, vor allem wenn es jetzt irgendwie um Musik oder Aussehen oder sowas geht. Aber dieses Punk-Ding, auch dieses Do-it-yourself-Ding, also dass man einfach irgendwie mal ausprobiert, also dieses klassische, hier ist ein Akkord, hier ist noch ein Akkord, hier ist noch ein Akkord, jetzt gründe eine Band. Das passt hundertprozentig auf mich. Ich weiß sogar noch, welcher Song das war, der Song Mother von Danzig, jetzt keine lupenreine Punkband, aber der besteht aus 3 Akkorden und als ich festgestellt habe, dass ich das spielen kann, mit so 3 Power-Akkorden, habe ich wirklich gedacht, ey, dann kann ich ja selber Songs schreiben. Und ich hatte dieses klassische Punk-Erweckungserlebnis. Ich meine, das war halt in den frühen 90ern und das war jetzt nicht unbedingt die Blütezeit des Punk unbedingt und vielleicht kann man diese Erlebnisse mit Hip-Hop oder mit Techno oder sowas auch haben, aber für mich war das extrem prägend und ich habe dann innerhalb kürzester Zeit nicht nur irgendwie angefangen in einer Band zu spielen, sondern auch Konzerte zu veranstalten, ein Fanzine zu machen, also zu schreiben und mein Geschriebenes zu veröffentlichen, irgendwie so einen kleinen Mailorder zu machen und Touren zu buchen und dann irgendwann eine Platte selbst rauszubringen und so. Und das war alles so mit so einer Haltung, mal gucken, wie weit man kommt, mal gucken, ob man es hinkriegt und ja, ich finde es irgendwie selbst geil und ich habe da Bock drauf und deswegen mache ich das und ich glaube, dass es für mein Schreiben insofern auch wichtig ist, dass ich halt nicht studiert habe, ich habe sogar überhaupt nicht studiert, also ich war nicht irgendwie in Hildesheim oder in Leipzig zum irgendwie Literatur studieren oder sowas und habe einfach aber andererseits schon mein ganzes Leben geschrieben, also ich habe als Teenager angefangen, Tagebuch zu schreiben und dieses Fanzine gemacht und dann Songtexte die ganze Zeit geschrieben und dann halt 2007 meinen ersten Roman und ich weiß eigentlich wirklich oft überhaupt nicht, wie das geht oder wie man da jetzt am einfachsten hinkommt, wo man hin will, aber es interessiert mich dann halt und dann mache ich das halt und ich glaube, das ist halt gut, weil einen das auch eben nicht beschränkt auf irgendwelche Klassengrenzen oder so, die es ja auf jeden Fall gibt, aber das ist halt eine Form von Selbstermächtigung, also zumindest empfinde ich das so, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen heroisch oder sowas klingen mag, aber eigentlich vergeht kaum irgendwie ein Tag, wo ich mir nicht dessen bewusst bin, dass ich irgendwie für mich irgendwie frei bin in dem, was ich da machen will.
Ich habe auch vor kurzem erst deinen Roman Was kostet die Welt gelesen, der ist schon 2012, glaube ich, erschienen und jetzt musste ich kurz schlucken, als ich gesehen habe, dass du auf deiner Lesetour zur Arbeit auch irgendwann irgendwo an der Mosel auftrittst, weil in Was kostet die Welt eben, der spielt in so einem Kaff an der Mosel und ein gewisser Meise, die Hauptromanfigur, die scheitert da irgendwie ziemlich grandios an der Provinzwirklichkeit. Oder verzweifelt vielmehr an der Provinzwirklichkeit. Da kommt diese Weinanbau-romantische Wirklichkeit nicht so gut weg. Aber es ist ja auch andererseits nur ein Roman, das vergisst man als Leser manchmal. Hast du nach dem Schreiben von Romanen noch Gespräche mit den Menschen, die du während der Recherchen vielleicht kennengelernt hast zu solchen Romanen und ja, die du dir dann vielleicht irgendwie zu Romanfiguren im weitesten Sinne verwurstet hast?
Ja, eigentlich schon. Also in dem Fall mit der Mosel, ein guter Freund von mir, der mir auch tatsächlich damals bei Was kostet die Welt wahnsinnig geholfen hat. Also das ganze Wein- und Winzerwissen habe ich von ihm und es war auch teilweise wirklich so ein Ohr rein, aufschreiben und dann war das auch schon wieder weg, weil ich einfach von diesen ganzen Sachen keine Ahnung habe. Und jetzt noch, also neulich habe ich das mal wieder aufgeschlagen und gedacht, krass, was da alles drinsteht, ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Aber da war es ja auch wirklich so, also mir gefällt es an der Mosel sehr gut, ich finde es wahnsinnig schön und ich bin da gerne, ich bin da auch schon öfter aufgetreten. Und bei dem Roman war das, ich kann mich noch dran erinnern, das habe ich in diesem krassen Winter, ich glaube, das war der Winter 2009 oder so, das war so ein ganz derber, langer, harter Winter in Berlin und überall lag der Müll von vor 4 Monaten irgendwie festgefroren auf dem Boden rum und der ganze im Kanal alles voller Flaschen und ein Sofa, der war irgendwie monatelang zugefroren oder wochenlang und es war wirklich irgendwann nicht mehr auszuhalten und ich war mitten in der Arbeit an diesem Buch und musste die ganze Zeit über die sommerliche Moselregion herziehen. Dabei habe ich mich nirgends lieber hingewünscht als da. Das war dann schon gar nicht so einfach. Und als ich hatte dann meine erste Lesung mit Was kostet die Welt tatsächlich auch dort auf diesem Weingut von meinem Freund Und das war natürlich dann, ich dachte, die jagen mich alle irgendwie mit Mistgabeln über den Weinberg davon, aber die Leute sind halt auch irgendwie cool und konnten das auch alles irgendwie einordnen und darüber lachen und das war ein super Abend und natürlich so eine Art Feuertaufe dann auch.
Ich meine, irgendwie wird da so eine infernalische Kirmes geschildert in dem Roman und
das Weinfest.
So ein Weinfest, genau. Und aber irgendwie ist es natürlich auch so, dass die Menschen in der Provinz, die lieben ja auch Kriminalromane, die da angesiedelt sind und eigentlich mögen die Menschen ja auch die Abgründe, die vielleicht ihnen geschildert werden, die ihre eigene Gegend beschreiben sozusagen.
Ja, ich glaube, Was kostet die Welt hat sich, glaube ich, in Rheinland-Pfalz dann auch ganz gut verkauft wahrscheinlich.
Ja, sehr schön, es funktioniert also. Ja, jetzt bist du am Dienstag hier im Conner Island in Leipzig auf deiner Lesetour, die ja wahrscheinlich auch durch Covid-19 ganz schön durcheinander gewirbelt wurde. Die hattest du wahrscheinlich ja schon früher geplant. Der Roman Arbeit ist ja schon im April rausgekommen. Wie hat sich Covid-19 jetzt ausgewirkt auf die Veröffentlichung deines Romans?
Also ich wurde kurz vorher gefragt von meinem Verlag, ob wir den verschieben wollen. Also ist Ende April ja erschienen und ob wir den Roman um ein halbes oder ein ganzes Jahr verschieben wollen. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil mich das fertig gemacht hätte. Ich habe dieses fertige Buch, ich bin irgendwie, es ist noch nah dran und ich bin auch stolz auf dieses Buch und ich möchte auch das performen und so. Und wer weiß denn schon oder wer wusste denn da schon, wie es in einem halben oder ganzen Jahr aussehen wird? Und dann habe ich mich dagegen entschieden und kurz darauf haben dann mehrere große deutsche Verlage bekannt gegeben, dass sie ihr komplettes restliches Frühjahrsprogramm verschieben. Ullstein und Pieper und Suhrkamp, glaube ich, auch. Und ich dachte wirklich, ich bin der einzige Idiot, der jetzt in diese Pandemie hinein irgendwie sein neues Buch veröffentlicht. Aber natürlich ist dann super viel ausgefallen. Ich hätte im Mai und Juni, glaube ich, über 20 Auftritte gehabt. Und das ist natürlich schmerzhaft so, weil man damit raus will, das ist natürlich auch finanziell irgendwie, ich lebe natürlich auch von den Gagen, das ist auch genauso wichtig wie die Buchverkäufe oder sogar wichtiger. Aber trotzdem bin ich jetzt so mit dem Rückblick eigentlich froh, dass es jetzt rausgekommen, also dass ich daran festgehalten habe. Es ging dann im Sommer, man konnte doch noch ein bisschen was machen, irgendwie ein paar Sachen, Open-Air-Lesungen und sowas, ein paar Streaming-Sachen. Das war jetzt nicht dasselbe wie eine richtige schöne Tour, aber die kommt halt jetzt und natürlich auch teils unter sehr widrigen Bedingungen. Es können natürlich immer sehr viel weniger Leute rein, aber ich glaube im Coney Island sogar, dass es Open-Air sein wird und nur bei schlechtem Wetter reingeht. Das heißt, das ist dann auch noch irgendwie relativ entspannt und man kann das noch so mitnehmen, zumindest hoffe ich das. Und wie das dann so im Herbst weitergeht, das weiß man halt nicht. Ne? Das ist alles so ein großes Hin und Her gerade und kein Mensch weiß, was da in 2 Wochen oder in 3 Wochen in dem Bundesland irgendwie gerade los sein wird.
Ja, dann bedanke ich mich sehr bei Thorsten Nagelschmidt. Wie gesagt, im April ist der Roman Arbeit erschienen.